Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen zu einer blauen Stunde extra. Aus Anlass des 34. X-Ground Filmfests vom 12. bis 21. November in Wiesbaden. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und ich begrüße meinen Gast sehr herzlich. Es ist die Leiterin des Festivals, Andrea Wink. Schön, dass du bei uns bist, Andrea, und uns viel erzählen wirst.
Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Jutta.
Ihr habt es wieder einmal gut mit uns gemeint und bietet ein pralles Angebot. Spiel- und Kurzfilme, Dokumentarfilme und Videos. Über 150 Filme aus 47 Ländern, 105 Premieren, 7 Reihen, 7 Wettbewerbe und. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, nach einem Stündchen Programmstudium hat man alles intus. Was wann gezeigt wird und das Schönste wieder im Kino. Und wie du das findest, brauche ich gar nicht zu fragen.
Nein, brauchst du eigentlich gar nicht zu fragen. Ich freue mich natürlich total in der Hoffnung, dass uns, nein, nun haben wir ja nur noch 4 Tage, also es sollte wohl hoffentlich nichts mehr passieren. Und wir können tatsächlich in unseren Spielstätten vor Publikum die Filme zeigen und mit vielen Gästen, die ihre Filme persönlich vorstellen werden.
Wer die Filme verpasst oder keine Zeit fürs Kino hat, kann sich die Filme aber wie im letzten November on demand ansehen. Welche Erfahrungen habt ihr übrigens im letzten Jahr damit gemacht? Hattet ihr viele Zuschauer?
Na, wir hatten 3.500 Streams, wie das so schön heißt, bei den Online-Formaten. Das war ganz okay, würde ich sagen. Ich bin nicht so sicher, ob das dieses Jahr genauso viel sein wird, weil wir ja dann hoffentlich wirklich hybrid sein werden, also mit Besuchern im Kino, zwar nur mit 50% Auslastung, die wir in unseren Spielstätten bereitstellen. Also wir haben ja so ein spezielles Konzept, 2G, aber mit Abstand. Und wollen hoffen, dass wir dann hoffentlich die 50% Auslastung erreichen. Und dann werden wir mal sehen, wie viele Menschen noch auf das On-Demand-Angebot zurückgreifen. Aber wir dachten, für dieses Jahr ist das noch eine clevere Lösung, das noch in der Hinterhand zu haben. Und zumal man ja bundesweit auch sich Filme dann sozusagen kaufen kann zum Anschauen.
Ja, auf jeden Fall für diejenigen, die eben keine Zeit haben, ins Kino zu gehen. Es laufen ja interessante Filme im Allgemeinen immer dann, wenn man gerade keine Zeit hat. Also das ist dann ein schöner Ausweg. In jedem Jahr lasst ihr euch ein Schwerpunktthema einfallen. Filme aus einem Land, das aus den unterschiedlichsten Gründen im Gespräch oder auch im Gerede ist. In den letzten Jahren war das zum Beispiel Brasilien, Philippinen, Italien. Diesmal liegt der Fokus auf den USA. Warum fiel die Wahl auf die Vereinigten Staaten?
Naja, das fiel nicht ganz so schwer. Wir mussten uns ja immer schon relativ frühzeitig, also im Sommer des Jahres davor, entscheiden. Das hat was mit Antragstellungen beim Land zu tun. Die wollen das immer schon ganz früh wissen. Da ist noch nicht mal das eine Festival passiert. Da müssen wir schon beantragen für das nächste. Und da war ja auch noch sozusagen der Trumpismus hoch zu Gange. Und die Auswirkungen werden wir dieses und auch die nächsten folgenden Jahre noch erleben in Amerika. Und das fanden wir sehr spannend. Zeitgleich ist die Black Lives Matter-Bewegung hochgekommen durch die unsäglichen Todesfälle von farbigen Amerikanern durch Polizisten. Also das sind schon Themen gewesen, die uns dann auch interessiert haben, dass wir uns mal dem filmischen Werk und nicht nur diesem, es gibt ja auch Literatur, Videokunst und alles mögliche andere noch zu bestaunen aus dem Land widmen werden.
Fokus USA, damit wollt ihr Themen setzen, dokumentierend Auseinandersetzungen. Ihr vermittelt Positionen und Gegenpositionen, zumindest habe ich das eurem Programm entnommen. Welches Bild kann sich der Besucher machen, wenn er alle 23 Filme gesehen hat?
Ich glaube, ein sehr unterschiedliches. So ist auch die USA. Also wir wollen eine sehr große Bandbreite zeigen. Es sind sehr viele Filme im Programm, wo Frauen Regie geführt haben. Es sind Filme im Programm, die Themen aufgreifen, die speziell die Migranten betreffen, also verschiedene Gruppen, aber auch die Ureinwohner. Wir haben eine fantastische Dokumentation im Programm Malni, die sich nur mit einer Wanderung durch ein Tal beschäftigt und eine indogene Einwohnerin lässt ihre Gedanken fließen. Das ist mehr eine Art Essay-filmisches, aber es ist einfach wunderbar zu betrachten und man kommt ein bisschen zurück zu den Wurzeln des Daseins. Also auch solche Positionen sind zu finden. Natürlich sind Positionen zu finden, wo es um die sozialen Probleme geht, der verschiedenen Gruppen, die in Amerika am Rande des Abgrunds leben. Es sind aber auch Filme zu sehen, die witzig sind. Also wir haben nicht nur ernste Themen im Programm. Es gibt zum Beispiel, wir nennen sie so ein bisschen verschmitzt die Rentner-Doku. Some Kind of Heaven spielt in Florida. Und in Florida ziehen sich unheimlich viele reiche Rentner zurück. Und da gibt es natürlich auch ältere Herren, die noch im Wohnmobil leben und versuchen da nochmal schnell eine Braut fürs Alter sozusagen aufzureisen, damit man seinen Lebensstandard verbessern kann. Und es ist sehr pink, also es ist so ein bisschen Flamingo-Trash und das ist eine wirklich, wirklich tolle Doku, kann ich allen nur empfehlen.
Die USA sind ja fast ein Kontinent mit einer immensen Filmproduktion. Wie verschafft man sich da einen Überblick und was fehlt man aus?
Also den ersten Überblick verschaffen wir uns natürlich im Allgemeinen durch zwei Module. Einmal durch die Festivalreisen, wobei das natürlich sehr eingeschränkt war. Im letzten Jahr waren wir, glaube ich, gerade noch, bevor das 2020 losging, waren wir noch auf der Berlinale und da war erstmal Schluss. Und wie wir dann aber wussten, dass wir den Schwerpunkt USA haben wollten, haben wir natürlich auch schon in Venedig, das war das erste Filmfestival, wo man wieder hin konnte, nach Filmen geguckt. Und dann bei vielen Online-Teilnahmen haben wir natürlich vorwiegend nach amerikanischen Produktionen gesucht. Dann haben wir natürlich wie in jedem Jahr einen Kurator, das ist der Amos Borchert, der dann aber auch amerikanische Institute angeschrieben hat und ein bisschen geguckt hat, was in Amerika auf den Festivals gezeigt wurde. Und durch viele Kontakte haben wir dadurch ein sehr breites Programm bekommen.
Wie kann man denn dem Problem der Beliebigkeit entgehen als Festivalmacher? Ist das nicht kompliziert, wenn man so eine Fülle hat an Angeboten, was man da nun rausnimmt? Es kann ja nicht nur darum gehen, was man jetzt gut findet oder nicht, sondern es muss ja auch ein Gedanke, eine Idee dahinter stecken.
Ja, natürlich. Und man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir haben unheimlich viele Filme rausgekickt, größere Filme, die auch auf anderen Festivals schon Preise gewonnen haben, aber die schon so oft gezeigt wurden. Also ich finde, wir haben uns ein bisschen für ein sehr spezielles Programm entschieden. Natürlich nicht alle Filme da drin, aber der Großteil der Filme sind Filme, die hier noch nicht zu sehen waren, die wirklich thematisch sich Stellung beziehen und auch, dass man was mitnimmt, wenn man den Film gesehen hat. Und danach sind wir gegangen. Also es gab wirklich auch teilweise Streitereien sozusagen mit unserem Auswahlkommissionsteam und dem Kurator, weil wir teilweise da ein bisschen anderer Ansicht waren. Aber andererseits finde ich, muss man dann auch jemand vertrauen, der sich damit viel besser und intensiver beschäftigt als wir im Team. Und wir sind gespannt, wie das beim Publikum ankommen wird.
Ich habe mir notiert, bei den Shorts, bei den Kurzfilmen, Missstände werden angeprangert. Ist das so das Thema von den Shorts oder ist das auch so vielfältig?
Ja, das ist A, das Thema von den Shorts, aber es ist natürlich auch ein Thema, was wir in vielen der Dokumentarfilme sehen, die im Fokus sind. Also jetzt nicht der, den ich erwähnt habe, Some Kind of Heaven, aber es gibt Filme, die beziehen sogar historische Positionen. Ein animierter Film über den Bürgerkrieg der USA und Herrn Grant, den man aber wunderbar in die heutige Zeit transportieren kann, der ein bisschen die Geschichte erklärt, auf witzige Art. Also der bezieht aber auch Stellung, weil das die Wurzeln sind, worum wahrscheinlich dieses ganze Übel, das sich dort die Gesellschaft so gespalten hat, existiert.
Gab es filmische Auseinandersetzungen auch mit dem Ex-Präsidenten? Zu erwarten ist das ja bei Independent-Filmen oder müssen wir da auf kommende Jahre warten? Ist das noch zu früh?
Ich weiß gar nicht, ob das noch zu früh ist. Ich glaube, er war, also ich würde fast eher die These in den Raum stellen, dass er den Filmemachern nicht so wichtig, in Anführungsstrichen, war, dass sie ihm noch ein Podium geben oder Raum bieten wollten.
Die 23 Filme werden fast alle im Murnau-Kino gezeigt. Dort kann man auch einer vermutlich sehr interessanten Gesprächsrunde zuhören. Zumindest klingt die Fragestellung interessant. US-Cinema, was ist das? Auf der Suche nach einer nationalen Kinematografie. Kannst du da noch ein bisschen was Genaueres dazu sagen?
Ja, da werden wir auch zwei Experten zu Gast haben. die sich mit der Kinogeschichte Amerikas beschäftigen, also eine Forscherin von einem Institut, das geben wir nochmal auf der Homepage bekannt, weil die gerade erst zugesagt hat, dass sie kommt. Das sind, die Gäste sind dieses Jahr sehr kurzfristig, sind viele, aber sie entscheiden sich alle so spät. Und es geht schon darum, dass man nochmal versucht zu diskutieren mit anwesenden Regisseurinnen und Regisseuren, zwei Expertinnen, darüber, was eigentlich so diese Wurzeln sind des Independent Cinemas und wo das hingeht.
Zur Abrundung des Fokus USA stehen noch eine Lesung sowie eine Ausstellung auf dem Plan.
Ja, es sind sogar zwei Ausstellungen. Wir haben ja die Videokunst im Nassauischen Kunstverein, die läuft allerdings schon seit September und geht auch noch bis nach Ex-Ground. Da kann man immer in den dritten Stock nach oben. Da ist Videoart zu sehen aus Amerika, kuratiert über den Nassauischen Kunstverein, die das immer mit uns in Kooperation machen. Und dann gibt es eine Ausstellung im Foyer, also in dem großen Raum im Murnau Filmtheater, und die ist dem Filmemacher Russ Meyer gewidmet. Also von Filmplakaten bis auf Cover-LPs und noch einigen anderen kleinen Devotionalien werden wir da uns in dieses Werk einsehen können.
Das ist bestimmt auch sehenswert, denn Russ Meyer ist auch ein ganz schräger Vogel gewesen.
Ja, und wir haben auch gedacht, ein bisschen Ausgewogenheit ist ganz schön. PC, also Political Correctness, ist auch gut. Ja, und nur Themen, die jetzt irgendwie Black Lives Matter, Frauenrechte und so weiter betreffen, ist auch prima. Aber, oder gendern. Und wir haben aber gedacht, warum nicht auch ein bisschen einen kleinen Gegenpunkt setzen.
Damit haben wir den Schwerpunkt dieses Jahres in gebotener Länge erörtert und fragen jetzt gleich mal bei dieser Gelegenheit nach dem Schwerpunkt des nächsten Jahres, der aus organisatorischen Gründen bereits feststeht.
Ja.
In welches Land geht es denn und warum?
In eins meiner Lieblingsländer, aber nicht, weil ich da so gerne zum Urlaub hinfahre. Es geht nach Portugal. Weil wir uns dem portugiesischen Kino noch nicht so richtig in seiner Vielfalt gewidmet haben, dort über Jahre hinweg sehr spannende Filmemacher zugange sind. Ich glaube, einer der bekanntesten hat mittlerweile die 100 überschritten und dreht immer noch Filme, die in Cannes gezeigt werden. Mal gucken, ob er das auch noch nächstes Jahr macht. Und wir denken, das ist ein sehr spannendes Land, weil das nämlich auch wie das Land die Diktatur verlassen hat, hat sich Portugal politisch ganz anders entwickelt wie zum Beispiel ihre Nachbarländer. In Portugal gibt es keine Gelbwesten, es gibt keine Demonstrationen. Also es gibt sowas nicht. Die Bevölkerung hat, glaube ich, eine der höchsten Impfquoten Europas. Also wir wollen auch mal ein bisschen beleuchten, wie das die Künstler so sehen, was da reflektiert wird, wie es denen im Land geht.
Ja, dann wissen wir jetzt gleich schon, was wir nächstes Jahr um diese Zeit uns dann gerne angucken werden. Zum Fokus USA haben wir natürlich passende Musiken in dieser Sendung. Hier ist Brand New Iron Rhythm mit American Woman. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und einer Extra-Ausgabe zum Ex-Ground Filmfest. Bei uns ist Andrea Wink. Andrea, bevor wir uns mit weiteren Schwerpunkten des Programms beschäftigen, ein anderes Thema. Was kannst du uns über die Auswirkungen der Pandemie im Bereich Film erzählen? Wie waren die Produktionsbedingungen? Gab es viele Ausfälle? Was weißt du darüber?
Also ich glaube, hatten wir uns da nicht auch letztes Jahr schon kurz drüber unterhalten, weil da war es ja, glaube ich, noch ganz schwierig. 2020 sind natürlich unheimlich viele Produktionen verschoben worden und ausgefallen. Ich glaube, dass dieses Jahr 2021 doch schon wieder die Maschinerie angelaufen ist, natürlich mit immens vielen Auflagen. Also ich weiß es jetzt zum Beispiel nur von befreundeten Kurzfilmen, die gedreht wurden, was da für Auflagen sind mit natürlich muss jeder getestet sein. Du hast also unheimliche Sicherheitsvorkehrungen drumherum, was ja auch gut und wichtig ist, was natürlich vielleicht einigen Produktionen, die nicht viel Geld haben, die Drehbedingungen wahrscheinlich immer noch erschweren. Also ich spreche jetzt nur von Deutschland, weil ich kenne mich natürlich jetzt in den anderen Ländern nicht so gut aus. Ja.
An vielen Orten in der Stadt findet sich eure Werbung. Auf den Plakaten an den Bussen ist eine schöne schwarze Frau zu sehen. Es ist die Hauptdarstellerin und Regisseurin des Eröffnungsfilms. Ist das zugleich ein Statement von euch zum aktuellen Thema Diversität?
Aber natürlich sind wir ganz stolz darauf, dass wir eine Regisseurin das Festival eröffnen lassen, dass es natürlich in dem Film auch um eine starke Frauenrolle geht und dass er natürlich auch noch ein US-Film ist, ja, ist schon ein Statement. Und außerdem finde ich, sieht sie toll aus, wenn man das mal sagen darf.
Wie habt ihr euch von den aktuellen Diskussionen, also Stichwort Diversität, in euren Programmüberlegungen leiten lassen?
Ja, das ist immer so eine gute und knifflige Frage. Also, als allererstes suchen wir die Filme aus nach unseren Qualitätsregeln, dass wir denken, das passt zur X-Ground. Ich hatte ja vorhin kurz erzählt, dass wir im Länderschwerpunkt USA ganz viele Filme wieder rausgekickt haben, obwohl es eigentlich größere Filme sind, aber weil wir uns für eine andere Richtung inhaltlich entschieden haben. Und so entscheiden wir auch unsere Programme. Und danach gucken wir erst. Also ich gucke nicht vorher, ob ein Film vom Mann oder von der Frau ist oder von Sonstiges. Das ist mir relativ egal. Ich finde die Themen wichtig und wie er gemacht ist. Und zu unserer Überraschung haben wir aber natürlich wieder das Glück, dass wir ganz viele Filme von Regisseurinnen im Programm haben. Da kann man ja auch heutzutage schön mit hausieren gehen.
Auffällig ist übrigens auch im Fernsehen, dass sich derzeit viele Filme mit Themen wie Rassismus, Frauen, Migration, LGBTQ, Diversität und so weiter beschäftigen. Ist das Angebot größer oder treffen die Sender bzw. die Programmverantwortlichen jetzt so eine Auswahl? Zeitgeist?
Ich glaube, es ist Art, also ich kann natürlich nicht für die Programmverantwortlichen in den Fernsehsendern sprechen, aber ich würde schon mal das Wort Zeitgeist von dir nochmal aufgreifen. Ich glaube, es ist auch ein gewisser Druck, ein gesellschaftlicher, dass man was widerspiegelt, auch im TV, was gelebte Realität ist. Ich glaube, wie sie es machen, ist noch nicht unbedingt so toll. Gibt's auch viel Kritik von verschiedenen Verbänden und Organisationen, wie ich finde, zum Teil zu Recht. Andererseits finde ich auch hier, dass jeder, der ein Buch schreibt, Regie führt, das Recht hat, auch irgendwie sein Werk, weil es ist erstmal sein Werk und nicht ein gesellschaftliches, selbst umzusetzen, wie er es möchte. Oder sie, natürlich.
Ja, oder sie, klar, ja. Natürlich. Das ist bei uns immer mitgedacht. Ja. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wir gendern nicht, aber wir denken immer mit. Haben es derzeit solche Projekte wie die beschriebenen leichter, eine Finanzierung oder Förderung zu bekommen? Hast du darüber was erfahren?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt nicht bei allen, wir haben ja unheimlich viele Länderförderungen in Deutschland, bei einigen habe ich schon gesehen, dass das zum Beispiel einer der Sachen ist, die man sozusagen ankreuzen muss oder sollte, dass man Diversität im Film auch irgendwie hat. Dann gibt es wohl Punkte für, da gibt es wohl so Systeme, wie man dann auch zu welcher Förderhöhe kommt. Und wahrscheinlich ist es nicht so gut, wenn man kein Kreuzchen machen kann.
Da euer Programmangebot, wie gesagt, sehr üppig ist, können wir unsererseits nur einige Schwerpunkte setzen. Und deshalb kommen wir jetzt zu den Youth Days. Es sind übrigens die 18. bei X-Ground. Mhm. Ihr habt euch also nach 16 Ausgaben X-Ground gedacht, die Jugend verdient eine größere Beachtung, oder? Wie kam es dazu?
Ja, also es hat auch so ein bisschen, es hat zwei Gründe. Ja, erstens, weil wir damals auch schon fanden, es wird viel zu wenig in dem Segment Jugend angeboten. In Wiesbaden kennt man alle das Kinderkino im Caligari, aber so ein richtiges Segment für Jugendliche, also die quasi dann ab 12, also ab 13 sozusagen ins Kino gehen und gelockt werden mit eigenem Programm, da findet man hier fast gar nichts. Wir machen noch immer wacker unseren Jugendfilm des Monats, auch seit 16 Jahren, glaube ich. Einmal im Monat, samstags, haben wir extra einen speziellen Film für Jugendliche, den wir im Caligari präsentieren. Und die Idee, dass wir das aber dann innerhalb X-Cons fokussieren, fanden wir besser, weil das dann auch mehr Aufmerksamkeit generiert. Und ich finde, nach wie vor müssen wir dafür sorgen, dass Jugendliche ins Kino gehen. Weil das sind die Kinogänger, wenn wir alle nicht mehr können, ja. Und sonst hat das Kino keinen menschlichen Nachwuchs, der sich reinsetzt. Wir müssen die wegkriegen von ihren, also nicht ganz wegkriegen, aber wir müssen denen mal klar machen, dass man einen Film nicht auf dem Handy guckt, sondern wenn man die Chance hat, auf einer riesen Leinwand im Kinosaal das als Gemeinschaftserlebnis zu sehen, ist was ganz anderes ist, als was sie zu Hause mit ihrem Device, wo sie sich bestimmt eh nicht 90 Minuten konzentrieren können, drauf anschauen.
Und deswegen habt ihr also diesmal 7 lang 6 Kurzfilme aus 11 Ländern. Um welche Filme geht es?
Ja, also um es kurz zu erklären, es sind eigentlich 6 Langfilme und 6 Kurzfilme im Wettbewerb und dann haben wir immer noch eine Schulvorstellung im Programm. Also unsere Idee ist ja auch, dass die Kids freiwillig kommen. Trotzdem wollen wir eine Kooperationsveranstaltung auch mit den Schulen machen und dem Medienzentrum, dass die sozusagen als Klassen kommen und dann nochmal anders über den Film sprechen können. Es geht auch hier um Filme, die hauptsächlich Frauen gemacht haben. Und interessanterweise einige, wir haben einen kleinen Osteuropa-Schwerpunkt. Wir haben Sisterhood aus Nordmazedonien. Da geht es genau um das Problem der Handy- und Social-Media-Abhängigkeit, würde ich schon fast nennen, das zu schlimmen Dingen führen kann und Freundschaften nur scheinbarer sind. Können wir nur empfehlen. Dann haben wir Looking for Venera aus dem Kosovo. Auch sehr interessant, Jugendliche, die gerade so Coming-of-Age-Film auf dem Dorf, man darf nicht weg, da gelten noch strenge Regeln. Wie kann man überhaupt eine Chance haben, sich zu verlieben oder sich selbst zu finden? Finde ich ein sehr wichtiges Thema, das ist uns allen wahrscheinlich eher fremd, auch uns damals schon, aber auch heutzutage bestimmt. Insofern gibt es auch immer eine Möglichkeit, in fremde Kulturen reinzublicken. Oder der italienische Film Atlantide, den wir frisch aus Venedig mitgebracht haben, erzählt die Geschichte von Jungs, die Macho-Jungs aus Italien, die nämlich in der Lagune leben und eigentlich nur mit ihrem Motorboot unterwegs sind und so beeindrucken wollen. Aber eigentlich ist da nicht viel dahinter. Also das ist so ganz schlimm, es ist auch ein bisschen tragisch, aber dass man auch diesen Raum, wo die leben, dass er teilweise gar keine Möglichkeiten gibt, sich anders zu verhalten. Das sind interessante Fragen, wie in dem Kosovo-Film, wie auch hier.
Dann kommen wir jetzt gleich mal nicht nur nach Deutschland, sondern nach Wiesbaden, nämlich unsere Youngsters sind auch dabei. Im Wiesbadener Jugendfilmwettbewerb haben einheimische 12- bis 18-jährige Regietalente die Chance, ihre Werke zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu präsentieren, heißt es bei euch. Welcher Art sind denn diese Werke? Hast du da schon etwas gespürt an Experimentierfreude, an ganz neuen Sichtweisen, an Originalität?
Also ich will nicht zu viel verraten. Es sind 7 Beiträge und die sind teilweise ganz kurz und teilweise auch ein bisschen länger erzählt. Und es ist ja auch ein Zuschauerwettbewerb. Aber was uns sehr erfreut, ist, dass trotz der auch der schwierigen Bedingungen, dass überhaupt, weil wir haben letztes Jahr den Jugendfilmwettbewerb nicht veranstalten können. Weil durch Corona war da alles, die konnten ja nicht in die Schulen gehen, die haben ja gar nichts machen können. Und dass wir überhaupt wieder dieses Jahr Filme eingereicht bekommen haben. Und da wird übrigens Corona auch thematisiert. Bei 2, glaube ich, genau. Also das sind Sachen, die sie bewegen. Und das finden wir halt ganz spannend, dass wir denen quasi auch eine Bühne bieten können, die größte, die es gibt sozusagen im Caligari, damit sie gleich sehen und hoffentlich Blut lecken, wie man so schön sagt, und dabei bleiben und weiter Filme drehen. Genau, und einer davon ist Mitglied in der Jugendjury für die Großen, für die Lang- und Kurzfilme, die im Wettbewerb sind. Toll, wir haben zumindest schon mal einen, der sich nicht nur mit sich selber und Filme machen, sondern auch der sozusagen sich mit den Filmen von anderen auseinandersetzen möchte. Das freut uns sehr.
Das lässt hoffen, dass da viel nachwächst. Die Frage, die ich dir stellen wollte, die hast du schon beantwortet, wie die Frauen vertreten sind im Jugendbereich, hast du eben schon gesagt. Deswegen mal allgemein, wie steht es denn überhaupt mit der Frauenpräsenz beim 34. X-Count Filmfest vor und hinter der Kamera?
Ich muss gestehen, ich habe sie noch gar nicht ausgerechnet, weil ich noch nicht zur Rede bei der Eröffnung gekommen bin für Freitag. Da werde ich es nochmal genau sagen, aber so aus dem Gefühl raus würde ich sagen, wir haben mindestens 50% Filme von Regisseurinnen im Programm und unheimlich viele Filme mit starken Frauen. Also es können ja auch Männer Filme machen über Frauen, was jetzt nicht unbedingt ein Hindernis sein sollte. Da fallen mir zum Beispiel 3 Dokumentarfilme aus dem Sportbereich ein, den wir haben. Und da geht es einmal um ein japanisches Volleyballteam von einem französischen Regisseur, The Witches of the Orient. Das ist großartig. Die sind Olympiasieger, Weltmeister geworden.
Und das sind Frauen.
Und die heißen, die werden so genannt, lustigerweise aus Japan, The Witches of the Orient, deshalb ist das auch der Filmtitel. Und die Damen, die noch leben, ich glaube 2 sind verstorben, berichten in dieser Doku wunderbare Dinge bei ihren erfolgreichen Sportteilnahmen von vor 40, 50 Jahren. Es ist echt cool und es gibt auch noch tolle Archivbilder. Dann haben wir die Surferin, Girls Can't Surf, ein australischer Film, auch von einem Mann. In den 70er Jahren, wo das Surfen hochkam, ja, wer hat das große Geld verdient? Die Männer. Wer hat Werbeverträge bekommen? Die Männer. Und In dieser Doku kommen die Frauen zu Wort, die damals genauso mit angefangen haben in der Sportart, die gar keine war in dem Sinne, aber die halt einfach Pech gehabt haben. Die haben keine so riesigen Werbeverträge bekommen und so weiter. Das kennt man natürlich auch in allen anderen Sportarten, aber die sind ein bisschen ganz vergessen worden. Es hat unheimlich lange gedauert, bis man auch Frauen auf dem Surfbrett ernst genommen hat. Ganz tolle Bilder, also für alle Wassersportfans kann ich nur empfehlen. Und dann, wenn ich noch darf, den einen noch, ein mexikanischer Dokumentarfilm über der heißt auch so Luchadoras, das spreche ich bestimmt wieder falsch aus. Das sind die weiblichen Wrestlerinnen. Das ist in Mexiko ganz populär, Frauenwrestling. Und das machen natürlich unheimlich viele Frauen auch aus finanziellen Gründen, damit sie damit überhaupt eine Chance haben, ihre Familie durchzubringen. Aber auch sehr interessant.
Ja, klingt alles sehr gut und so, dass man sich das gerne ansehen möchte.
Das hoffe ich doch.
Ist denn eigentlich jetzt mal ganz radikal und revolutionär bei X-Ground eine Reihe nur von Frauen vorstellbar?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir im Organisationsteam sind ja drei Frauen und ein Mann. Da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht. Also ich war ganz, ganz verwundert, weil das Festival, was zu X-Ground auch in Hessen stattfindet, in Kassel, das Doc-Festival, die haben jetzt eine Seniorenfilmreihe ins Leben gerufen. Kann man machen, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob wir nur für Frauen, dafür gibt es Frauenfilmfestivals.
Auch wir lassen heute Frauen zu Wort kommen, beziehungsweise singen. Lea McIntosh und Fantasy Woman. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Andrea Wink, der Leiterin des X-Ground Filmfests. Andrea, verglichen mit den vielen internationalen Festivals, was ist das Konzept von X-Ground? Worin unterscheidet es sich von anderen? Das wissen vielleicht nicht alle.
Naja, ich denke, wir können uns jetzt nicht unbedingt vergleichen mit den großen A-Festivals wie die Berlinale, Venedig, Cannes. Und so weiter, San Sebastian, da sind wir doch ein bisschen kleiner aufgestellt, ja, mit unseren drei Spielstätten, wobei wir jetzt sagen können, wir haben eigentlich vier mit dem On Demand, weil das ja wie eine eigene Kinoseite sozusagen ist oder ein eigener Raum, der halt nur virtuell ist. Und wir unterscheiden uns natürlich erstens, dass wir ein ganz, ganz kleines Team sind, wesentlich weniger Geld haben, dadurch natürlich gezwungen sind, auch ein überschaubares Programm zu machen. Du hast zwar vorhin erwähnt, es sind so viele Filme, aber es sind natürlich unheimlich viele Kurzfilme auch. Wenn du zu so großen Festivals gehst, hast du teilweise 200 Langfilme, die dann ungefähr 5-mal gezeigt werden, wo du gar nicht weißt, wo du dich entscheiden sollst. Also ich hoffe doch, dass man sich bei uns entscheiden kann, was man sehen will. Und du hast ja auch gesagt, dass man nur eine Stunde braucht, um sich durchzuarbeiten.
Und das hast du zur Kenntnis genommen. Ich danke dir.
Ja, und wir haben
ich frage dich das Programm. Nämlich jedes Jahr frage ich dich, wie soll man sich da überhaupt zurechtfinden? Und dieses Jahr habe ich es im Selbstversuch hingekriegt, aber es hat eine Stunde gedauert.
Genau. Und dann hast du sicher auch gemerkt, dass wir, ich weiß nicht, ob uns das jetzt von anderen entscheidet, aber man lernt ja auch immer wieder was dazu. Dieses Jahr hat uns geholfen, dass wir den Fokus USA haben, um unsere Programmstruktur etwas zu ändern. Wir hatten ja immer die Reihe American Independence, was ja jetzt keinen Sinn macht, wenn wir amerikanischen Fokus haben. Und dann hätten wir eigentlich nur noch bei den Langfilmen neben dem USDAYS-Wettbewerb den deutschen Wettbewerb gehabt und die Reihe international, das ist so nichtssagend. Und die haben wir jetzt aufgeteilt, weil es vielleicht auch für die Besucher schöner und einfacher ist, sich auszusuchen, an was man mehr interessiert ist. Das heißt European Cinema, da sehen wir große Gewinnerfilme, auch aus den eben schon erwähnten A-Festivals. Und dann das World Cinema. Das sind eher Filme, die ein bisschen kleiner sind, außerhalb Europas gedreht wurden und vielleicht auch andere Themen aufgreifen. Also keine solchen, nicht unbedingt Blockbuster, sind die anderen auch nicht, aber keine so großen Filme, wo auch mal berühmte Leute mitspielen. Ja.
Du besuchst jedes Jahr etliche Filmfestivals und hast also einen guten Überblick. Womit setzen sich Filmemacher gerade auseinander? Hast du Trends erkennen können?
Also es ist auf jeden Fall Corona ist interessanterweise kein großes Thema. Also ich rede jetzt mal von den Langfilmfestivals und den Langfilmen. Also ich finde, man kann überall sehen, es ist einfach unheimlich viel Sozialkritik, die in allen Filmen mitspielt. Ungerechtigkeit, politische Ungerechtigkeit. Egal, total länderübergreifend. Also ich habe das Gefühl, die Filme werden politischer und die Filmemacher auch. Das ist mein Eindruck.
Ja, das ist sehr interessant, was du sagst. schließt sich nämlich meine nächste Frage an. Als ich dir vor kurzem bei der Pressekonferenz zuhörte, dachte ich, oh weh, viel Depressives diesmal im Kino. Gibt es denn auch Filme, die das Publikum nicht so trübe zurücklassen? Also du hast ja schon einige angesprochen, die komisch sind oder unterhaltsam, kann man lachen und so. Aber gibt es auch Zukunftsthemen etwa zu Innovationen? Gibt es Visionen, Fantasien?
Ja, ich hätte jetzt erstmal zwei Filme erwähnt, die eher zurückblicken. Ich mache es trotzdem, weil ich das ganz großartig finde und ich bin auch ein riesen Western-Fan. Und wir haben das Glück auch aus Venedig gerade frisch mitgebracht, Django und Django. Da geht es um Sergio Corbucci, das ist so der zweitbekannteste Regisseur der Italo-Westerns Italiens und sein Lebenswerk. Und das Ganze betrachtet Quentin Tarantino. Er macht sozusagen eine 90-minütige filmhistorische Dokumentation mit uns. Eine Wanderung durch das Werk Corbuccis. Hat mich umgehauen, wie ich den gesehen habe. Fand ich ganz irre. Und dann noch das Regiedebüt von einer Schauspielerin, Jean Gainsbourg, wenn mein Französisch ist leider so schlecht, die einen Film gedreht hat, der heißt Jane bei Charlotte. Und Jane Birkin ist ja ihre Mutter und sie hat ihrem Film ihrer Mutter und sozusagen der ganzen Familiengeschichte dahinter gesteckt. Also deshalb auch nochmal historisch. Aber es ist ein wunderbarer, zarter, emotionaler Film und er lässt einen nicht irgendwie frustriert oder traurig zurück. Natürlich gibt es auch Tiefen in diesem Leben von Jane, aber es ist ein wirklich, fand ich, sehr gelungenes Porträt.
Und wie steht's mit dem anderen, was ich gerne...
Innovativ?
Sehen wollte innovativ, Fantasien, Fantasie, Visionen, etwas, was sich mit Zukunft beschäftigt, aber nicht gleich verwirrend, Sci-Fi, Horror, Digital-Horror und so weiter und so weiter, sondern etwas, was uns wieder weiterbringt, worüber man auch mal nachdenken kann. Wie zum Beispiel der Film, der gerade den Filmpreis bekommen hat, den deutschen Filmpreis bekommen hat, Ich bin dein Mensch. Also der regt ja sehr stark an, nachzudenken, ob man sich in einen Roboter verlieben kann und wie das dann weitergeht und welche Auswirkungen das hat.
Also wir haben einen Film, dem ich dieser Frage zuordnen könnte im Programm. Das ist Utopia. Das ist ein Beitrag im deutschen Langfilmwettbewerb, wo auch das Publikum das Preisgeld vergeben wird von Dennis Stormer. Utopia, die Utopie der Jugend. Und darin dreht sich alles um. Also die Jugendlichen werden sozusagen die Macher der Welt und die Eltern werden teilweise umgedreht als diejenigen, die sich wie Kinder verhalten müssen. Also er spiegelt quasi das zurück, was jetzt Wirklichkeit ist in umgedrehten Voraussetzungen. Also es ist nicht wirr, es ist sehr interessant und man muss sich ein bisschen reindenken und man nimmt danach auch viel mit und überlegt, wie sind die Rollen hier so verteilt, wer hat wie Verantwortung. Also auch jetzt Thema Wahlrecht ab 16 zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Film, wenn ich den gesehen habe, weiß ich nicht, ob ich mich unbedingt dafür entscheiden würde. Aber das ist halt so, das sind so Fragestellungen, ja, die man danach mitnimmt.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Wie wollen wir leben, so heißt ein aktuelles gesellschaftliches Thema. Findet diese Frage ihren Niederschlag in der Filmproduktion?
In der Filmproduktion, ich denke ja. Also ich denke, dass sich auch die Filmemacher, zumindest die hiesigen, natürlich damit beschäftigen bei verschiedenen Filmen. Wie wollen wir leben, was finden wir gut? Genau, Utopia habe ich eben schon erwähnt, der greift das natürlich super auf, aber das greifen auch andere Filme auf, wie Die Saat, wo es um Arbeitsbedingungen, ich rede jetzt nur von unserem deutschen Wettbewerb, wo es auch um prekäre Arbeitsverhältnisse geht und der Familie, die das aushalten muss. Wollen wir wirklich so leben? Also das sind dann Fragestellungen, die einem da natürlich irgendwie eröffnet werden zum Weiterdenken. Ja? Oder wie wollen wir leben? Es geht auch um reiche Leute bei dem Film von Ronny Troker, der menschliche Faktor. Da geht es zum Beispiel darum, will ein reiches Paar mit einer Werbeagentur, der Mann, der macht auf einmal Werbung für eine Art rechtsradikale Partei. Man könnte auch sagen, die mit den drei Buchstaben hier, ja. So, das bringt einen Konflikt in die Familie und es gibt Leute, die das mitkriegen und sozusagen die Familie terrorisieren, weil auch Demonstranten gegen sowas sind. Also das bringt auch ganz viele Fragen aufs Tablett, die man dann auch den Regisseuren immer selber stellen kann, weil die kommen auch alle.
Und wir hören aus der neuen CD der A.V. Grouse Band Telltale Heart den Titel Hanging Around. Also Leute, hängt nicht rum, kommt in die Puschen und geht ins Kino. X-Ground 34 mit, wie die Statistik sagt, 49 Filmen aus Deutschland, 26 aus den USA und 19 aus Frankreich. Aber es gibt ja noch viel mehr Filme und ein Versprechen der Festivalleitung, nämlich ungewöhnliche Einblicke in fremde Kulturen. Dazu bitte mehr, Andrea.
Ha, jetzt genau, bin ich erwischt worden. Nein, im Programm, also wir haben natürlich auch, wir haben ja auch 1800 Einreichungen gehabt und davon haben wir auch Filme aus Ruanda und Somalia eingereicht bekommen, was wir vorher noch nie hatten. Also es gibt auch Länder, die jetzt wieder in die Produktion gehen, die eher klein und sind und nicht so bekannt mit überhaupt Filmproduktion. Aber wir haben zum Beispiel im Programm einen Film aus dem Irak, den ich euch auch gerne nochmal ans Herz legen wollte, weil ich sehr überrascht war, wie ich den gesehen habe. Der hat doch mittlerweile schon ganz viele Preise von Karlovy Vary bis asiatischen Filmfestivals gewonnen. Der heißt The Exam, also das Examen. Und wir werden auch, steht noch nicht im Programmheft, aber auf der Homepage hoffentlich, wir werden live deutsche Untertitel dazu einblenden, dass man nicht die englischen nur lesen muss. Und es geht um ein Mädchen, was unbedingt ihre Schulprüfung bestehen muss, damit sie studieren kann. Wenn sie nicht studiert, wird sie verheiratet. Und ihre ältere Schwester, der das Schicksal nämlich geblüht hat, die in einer unglücklichen Ehe lebt, versucht alles. Mit allen Mitteln. Von Betrug, es werden Firmen, es werden Handys quasi gefälscht und reingeschmuggelt in die Schule. Ihre Schwester davor zu bewahren, dass sie irgendwie verheiratet wird. Ja? Aber es ist so komisch. Also ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich war gar nicht sicher, dass sie solche technischen Ausstattungen haben, um betrügerisch vorzugehen. Und das war, also es ist wirklich ein Spaß. Es zeigt natürlich auch viel Kritik an dem Land, wie Korruption und sonst was dahinter verwoben ist. Aber dass eigentlich die beiden Frauen sozusagen das selber in die Hand nehmen, dass sie ihr Schicksal bestimmen, auch wenn sie dadurch über nicht Leichen gehen, so schlimm ist es nicht, fand ich sehr beeindruckend.
Viele kleine Länder haben Filme eingereicht, die es nicht in die Auswahl geschafft haben. Kannst du uns mal erzählen, was dort die Macher und Produzenten bewegt insgesamt?
Ui, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich natürlich jetzt auch nicht mehr jeden Film präsent habe, den wir in der Sichtung hatten bei 1800.
Also das, klar.
Ich wollte nur sagen, das ist jetzt ein bisschen...
Das klar, nur was dir in Erinnerung ist, das sind wahrscheinlich auch die besten Sachen, was dir in Erinnerung ist, denn das wüssten wir ja nun zu gerne, weil wir hier ja unterversorgt sind mit Filmen aus diesen kleinen Ländern, die auch wenig Produktionsmittel haben und Schwierigkeiten haben beim Filmemachen und so weiter. Also was kommt von denen? Was weißt du?
Ich kann mich da eigentlich nur auf die berufen, die wir noch im Programm haben. Ich hatte ja eben den Film aus Nordmazedonien und dem Kosovo schon erwähnt, was jetzt auch nicht die Länder sind, die viel und hohe Produktionsmittel haben, die aber in Europa sind, natürlich das Glück haben, meistens mit europäischen Ländern Koproduktionen zu machen.
Dann habt ihr aber noch Katar, Dominikanische Republik, Singapur.
Genau, die Dominikanische Republik haben wir auch im Programm. Deshalb wollte ich dazu nämlich gerade was sagen.
Gut.
Das ist der Film Bantu Mama. Und den fanden wir so interessant, weil es geht eigentlich um eine Französin, die Urlaub in der Domrep macht, was ja wahrscheinlich vor Corona auch ein Highlight-Reiseland der Deutschen war, die im Winter in die Sonne wollten. Ich war da noch nie, aber wahrscheinlich auch ein Land mit vielen sozialen Problemen, wenn man die Hotelanlage verlässt. Und genau das, da landen wir sozusagen. Diese Französin macht Urlaub, aber dann wird sie irgendwie mit Drogen im Gepäck festgenommen von der Polizei, kann aber irgendwie entkommen und landet bei Straßenkids. Deshalb heißt der Titel auch Bantu Mama. Und sie bleibt dann sozusagen da und nimmt sich sozusagen dieser Kids und Jugendlichen an. Versucht natürlich wieder rauszufinden, wer ihr das, also sie ist unschuldig und rauszufinden, wer ihr das angetan hat, ja, weil sie doch Wurzeln hat in dem Land. Also das fand ich sehr interessant, weil das thematisiert einmal diese Ausnutzung der Ressourcen, die es dort gibt durch den Westen, mittels der Hotels und der Touristen, da bleibt ja im Land nichts hängen. Und dann aber die Situation auf die Ärmsten sozusagen wieder gespiegelt, die Straßenkids. Fand ich vom Thema her sehr, sehr wichtiger Film.
Im Pressetext von X-Round heißt es, eine Vielzahl der Filme scheut sich nicht davor, mutig Gesellschaftskritik zu üben. Also braucht man Mut. Auf welche Filme bezieht sich denn diese Aussage?
Ich würde fast sagen, auf fast alle Filme im Fokus der USA. Weil egal, auch wenn ich jetzt von Some Kind of Heaven gesprochen habe, mit dem lustigen Rentnerparadies, der Protagonist ist trotzdem der Mann, der nicht genug Geld hat, dass er eine Wohnung hat, sondern im Trailer, also in seinem Wohnmobil hin und her fahren muss. Das ist natürlich Kritik, die uns aber bekannt ist. Da gibt es ja Nomadland, was das auch schon thematisiert hat, der Oscar-Gewinner. Aber auch wenn wir eine Musikdoku haben, wie My Name is Lopez, da geht es um Trini Lopez, der bekannte Sänger, wird in dem Film thematisiert, dass er angeraten bekam, seinen Namen zu ändern und nicht das Spanische drin zu lassen, dass er keine Karriere machen könnte. Also ich denke, man braucht jetzt bei so großen Filmen vielleicht keinen Mut. Aber wenn man aus Ländern kommt, wie dem Kosovo zum Beispiel, was ich auch vorhin erwähnt hatte, den Film mit dem Mädchen, das im Dorf natürlich den Repressalien der familiären Strukturen, die so sind, die kann nicht einfach in die Stadt gehen, in eine Kneipe. Da ist keine Kneipe, da gibt es nur die Dorfkneipe, wo jeder jeden kennt. Dass man sowas thematisiert und auch sagt, dass eigentlich diese Verhältnisse überholt sind, weil sie den Jugendlichen jegliche Luft abschnüren, um überhaupt sich selbst zu entwickeln, finde ich schon mutig. Ja, also das sind nicht so Filme, die im eigenen Land auch so einfach gesehen werden. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich weiß nicht, ob er heute noch mutig ist. Einer meiner Lieblingsfilme im Programm ist Große Freiheit von Sebastian Meise, wo es in dem unsäglichen Paragraphen 175 geht, der ja den gleichgeschlechtlichen Sex verboten hatte. Und Männer kamen dafür hauptsächlich ins Gefängnis, weil man hauptsächlich die erwischt hatte. Meistens auf irgendwelchen öffentlichen Toiletten. Und das erzählt die jahrzehntelange Haftinsassenheit eines Protagonisten, der übrigens direkt aus dem KZ dahin verbracht wurde, weil wir in Deutschland Gesetze hatten, die den Befreiten, die nach einem solchen Paragraf verurteilt waren, nicht die Freiheit gewährt haben. Nein, die kamen dann in den Knast. Ich war fassungslos, wie ich das gesehen habe. Ich finde das mutig, weil man das auch heute noch thematisieren muss. Und man muss die Geschichte kennen, um zu verstehen, dass sowas nie wieder passieren darf.
Du meinst, es wäre mutig, heute darüber einen Film zu machen?
Ja, und zwar mutig. Ja, meine ich ganz ernsthaft, und zwar über die historischen Zusammenhänge. Also mutig zu wissen, dass wohin sowas führen kann, wenn man nach rechts abdriftet, andere Gesetze macht. Wir haben noch einen anderen Film aus der Nazi-Zeit, Schattenstunde. Ich finde es auch mutig, in einem Kammerspiel eine Entscheidung einer Familie zu zeigen, die sich für den Selbstmord entscheidet, anstatt dass der Mann, seine jüdische Frau und seine jüdische Stieftochter, er ist nicht jüdisch, ins KZ kommen lässt. Da bringen sich lieber alle um. Das sind für mich ganz wichtige Filme und ich finde das mutig, in einer heutigen Zeit solche Themen nochmal aufzugreifen. Das sollte man unter Mut auch verstehen, dass man nicht so ein gefälliges Kino liefert, was jeder sehen will, nur weil es gerade Trend oder Zeitgeist ist.
Also Mut bedeutet ja, eventuelle Nachteile in Kauf zu nehmen. Was könnte denn denen passieren, die diese Themen heute angehen?
Na Mut, na gut, der Film Schattenstunde thematisiert natürlich was, was bestimmt vielen Neonazis nicht gefallen wird. Ich glaube nicht, dass die jetzt ins Kino gehen. Also wenn du den Mutbegriff so auslegst, ich würde ihn anders auslegen. Ich finde es mutig, Themen auch wieder ins Spiel zu bringen, die vielleicht nicht gerade en vogue oder hip sind, weil man denkt, wir haben das alles schon durchgekaut, aber es stimmt ja nicht, wenn man sich die Welt um uns herum anguckt.
Ich habe anders assoziiert und wie, das sage ich jetzt, nämlich mir ist aufgefallen, dass in ein paar Tagen der 15. November wieder ist und das ist der Writers in Prison Day. Seit 1960 wird an diesem Tag der inhaftierten Autoren gedacht. Derzeit sind es 900 in 100 Ländern und habe mir überlegt, ob es etwas Ähnliches auch für Filmschaffende gibt. Ist es auch gelistet, welche Filmschaffenden bedroht sind? Also so habe ich den Mutbegriff gesehen.
Nee, ich glaube, das ist leider nicht gelistet. Wir kriegen das ja nur mit, wenn so ganz große Regisseure nicht das Land verlassen dürfen. Ich rede von Jafar Pahani, der in Iran ja immer noch unter Hausarrest steht. Der kriegt dann einen leeren Stuhl irgendwo hingestellt, weil er in der Jury eingeladen ist. Das kriegt man mit. Ja, also die sozusagen wirklich verfolgt sind und auch unter Strafe stehen, ob sie jetzt alle im Gefängnis sind, das wissen wir nicht. Ich weiß, dass eine der Regisseurinnen, die bei Excount, wenn wir bei den Justes waren, ich glaube, den Publikumspreis gewonnen hat, 2019 aus Afghanistan es geschafft hat, sie wurde gerettet und ist jetzt in Frankreich. Der Film hat jetzt Kinostart übrigens in Deutschland, was ich total bemerkenswert finde. Aber das weiß ich halt nur durch Kontakte, weil ich rausgefunden habe, sie ist rausgekommen. Ja? Sonst hätte die bestimmt nie wieder arbeiten können und wäre wahrscheinlich auch in einem der Gefängnisse gelandet. Aber es gibt sowas, glaube ich, nicht. Also es wäre mir neu.
Wir nähern uns dem Ende dieser extra blauen Stunde und haben jetzt aber noch Zeit, so viel Zeit muss ja unbedingt bleiben, um das anzusprechen, was noch nicht dran war, nämlich deine persönlichen Highlights, liebe Andrea. Was dürfen Kinogänger auf keinen Fall versäumen?
Ha, also ich habe ja eben schon, glaube ich, sehr für große Freiheit geschwärmt, weil der mir so sehr am Herzen liegt. Da möchte ich noch ganz kurz erzählen, weil du erwähnt hast, dass ich auf so vielen Festivals bin. Diesen Film habe ich in Cannes um 8.30 Uhr morgens gesehen, weil Festivalreisen bedeutet auch Arbeit und man muss früh aufstehen, um die Sachen zu gucken.
Das wollen wir hier mal sagen, das ist kein Urlaub.
Das ist kein Urlaub und wie gesagt, sehr beeindruckender Film um diese Uhrzeit. Ich würde gerne noch einen Film erwähnen und dann aber vielleicht noch was zu unserem kleinen Rahmenprogramm sagen, wenn mir das erlaubt ist. Ich bin ein ganz, ganz großer Film vom Cannes Eröffnungsfilm, ein großer Fan, Annette, von dem Enfant Terrible des französischen Kinos, Leo Carax, wenn ich ihn richtig ausspreche, der mal die Liebenden von Pont-Neuf, was vielleicht den Älteren noch ein Begriff ist, gemacht hat und danach noch viele andere Filme. Annette ist ein Musical in englischer Sprache, mit Adam Driver in der Hauptrolle und seine große Liebe wird gespielt von der Oscar-Gewinnerin Marion Cotard. Und sie ist Opernsängerin und er ist, so ein Stand-up-Comedian. Also eigentlich trifft Böse auf gut oder Schön auf hässlich. Und so ist es auch wie in der Oper inszeniert, dieses Musical. Es ist einfach traumhaft. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Also ich bin weggeflogen, wie ich den Film gesehen habe. Und er hat den besten Filmanfang, wie ich finde, ever. Also fand ich großartig. Das nochmal dazu.
Und jetzt darfst du doch noch was über das Rahmenprogramm sagen.
Genau. Wir wollen natürlich auch noch die Zuschauer und Zuschauerinnen zum Mitmachen aufrufen. Wie ihr alle wisst, haben wir, das musste letztes Jahr Corona-bedingt natürlich alles ausfallen, aber haben wir ja seit Jahren auch unsere Gong-Show im Programm. Ja, das heißt, jeder von euch, der einen Film gemacht hat, kann am Montag, oder könnt jetzt noch einen machen, ihr habt ja jetzt noch 5-6 Tage Zeit, könnt am Montag, den 15. November, zwischen 20 und 21 Uhr in die Caligari Filmbühne kommen, dort euren Film abgeben und um 22 Uhr werden wir im großen Kinosaal, das gab es noch nie, normalerweise haben wir immer kleinere Location, aber Corona geschuldet, geben wir in den großen Saal, werden wir die Filme zeigen, die uns da abgegeben worden sind. Wir kennen die nicht. Die Jury wird aus Excon-Vertretern und einem Gast, der während dem Festival da ist, bestehen. Und wir werden dann sozusagen entweder ausgongen, wenn wir ihn ganz doof finden, oder wenn er durchläuft, kriegt er Bewertungen. Und es gibt auch einen ganz tollen Preis, eine Excon-goldene Gurke. Die sieht jedes Jahr anders aus, das dürfen die Praktikantinnen entscheiden. Und 50 Euro aus unserer Portokasse. Also ich kann euch nur empfehlen, kommt vorbei und wir haben viel Platz im Caligari.
Also das ist sehr lustig, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich mal dabei war. Das ist sehr lustig und man hat sehr viel Spaß. Und das ist doch ganz prima, ein sehr schönes Schlusswort. Das war's für heute, also eine Schlussempfehlung, wollte ich natürlich sagen. Ja. Die Sendung können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und mir bleibt noch unserem Gast viel Erfolg und ein schönes, unterhaltsames, informatives, bereicherndes und gut besuchtes Festival zu wünschen. Danke fürs Kommen, Andrea Wink.
Vielen Dank, liebe Jutta, für die Einladung.
Und zum Schluss bei uns jetzt Trini Lopez, hämmert für Gerechtigkeit, Frieden und Liebe zwischen seinen Brüdern und Schwestern, Eva Herde-Hämmer. In 36 Ländern stand er damit auf Platz 1.